Mein Drittel FM. Der Podcast aus dem Berliner Jugendknast. Knast. Mein Drittel FM.
Herzlich willkommen bei 2 Drittel FM. Hier ist euer Yellow. Ich sitze hier mit Mimo, mit You und George ist auch im Hintergrund. Ich würde gerne mal über die Jugendstrafanstalt reden heute, über die verschiedenen Häuser, wie es hier abläuft. Ich wünsche euch einfach viel Spaß bei der Folge und jetzt fangen wir an. Also You, du warst ja in der Untersuchungshaft für die jungen Heranwachsende, Haus 9. Kannst du mal erklären, wie es da ablief?
Haus 9 ist sehr, sagen wir mal, eigentlich das schlechteste Haus, sagt man immer hier in der Anstalt, weil man eigentlich nur in seiner Zelle sitzt. Also man muss sich vorstellen, man hat am Tag, wenn es gut läuft, 45 Minuten Aufschluss. Also man geht 45 Minuten, kann man kochen, telefonieren und duschen. Und jetzt kann man sich mal überlegen, wie schnell man alles drei, also wie soll man das schaffen, in 45 Minuten zu kochen und dann noch duschen zu gehen und dabei dann noch zu telefonieren mit Familie. Das ist eigentlich fast unmöglich. Deswegen sagt man immer, das ist schlimm oder auf jeden Fall nicht gut, dieses Haus. Das ist ziemlich nervig und sind sehr viele Leute natürlich dort. Ich glaube, boah, wie viel waren da im Haus? Schon 100? Mehr als 100? Mhm. Und im normalen Haus, wie viel sind in einem normalen Strafhaus? 40 Leute höchstens?
40, 50 Leute höchstens.
Da kommen halt ziemlich viele Kulturen aufeinander. Die manchen sprechen kein Deutsch, manche sprechen gut Deutsch. Dann bist du vielleicht mit 9 oder 10 Leuten auf einer Station und nur einer kann Deutsch. Dann sprichst du Englisch, Arabisch, Türkisch, Deutsch. Das ist alles gemischt und ist ziemlich nervig. Und die Beamten sind ja halt auch noch nicht so, man ist noch nicht so gut mit denen, weil die dich ja natürlich nicht kennen. Und in UAF ist ja so, viele gehen ja wieder raus. Also die sind nur vielleicht 2-3 Wochen da. Ja. Da haben die Haftprüfungen, gehen wieder. Und das ist schwer für die Beamten dann, eine Beziehung aufzubauen zu den Menschen.
Kannst du mir mal erklären, wie war es für dich, als du da angekommen bist? Wie hast du dieses Konzept dann verstanden? Gibt es da überhaupt ein Konzept? Erzähl mir einfach von deiner ersten Nacht im Haus 9.
Also es war so, man kommt vorher in ein anderes Haus und da war ich einen Monat, bis ich dann in die Untersuchungshaft verlegt wurde. Und in dem anderen Haus hatte ich einen Fernseher. Also ich konnte Fernsehen gucken. Und dann bin ich ins Haus 9 gegangen und ich hatte keinen Fernseher mehr. Und ich hatte auch keine Musik, also keine Radio oder Anlage, nix. Dann war ich in der Zelle ohne alles. Ich hatte nicht mal was zum Schreiben, kein Buch. Ich war wirklich nur für mich alleine wie in einer Gesa-Zelle. Ja, und das war super nervig. Dann war ich eigentlich nur am Fenster, hab zum Glück jemanden in meiner Nachbarzelle gehabt, den ich noch von draußen von ganz früher kannte. Und dann habe ich mit der Person ziemlich viel geredet. Und dann haben die mir erklärt, ja, um 15 Uhr ist Essen. Dann sind die rumgelaufen, haben Essen verteilt, die Beamten. Und um 16 Uhr habe ich dann Aufschluss für 45 Minuten. Da kannst du dann duschen gehen und halt das, was ich schon mal erzählt habe. Ja, und dann habe ich die gefragt, und was ist mit Freistunde? Also gibt es hier eine Freistunde? Weil in einem anderen Haus, ich war zum ersten Mal inhaftiert, also ich habe gar keine Ahnung von dem System gehabt. Da gab es eine Freistunde, habe ich die hier auch. Da meinten die zu mir, ja, die ist um 8 Uhr morgens, wenn du keine Arbeit hast. Und um 14 Uhr, wenn du Arbeit hast. Also du kommst um 14 Uhr von der Arbeit wieder und gehst direkt auf den Freistundenhof. Mhm. Und das war geil, weil die haben einen riesen Fußballplatz da. Also es ziemlich groß, der Freistundenhof. Und wenn man ja so mindestens 20 Leute hat, die Fußball spielen, dann haben wir halt immer alle zusammen gespielt.
Das ist top, wenn man viele Leute im Haus hat, auf jeden Fall. Und so einen schönen Freistundenhof. Ja. Haus 9 hat tatsächlich auch den größten Freistundenhof, den besten, habe ich auch gesehen.
Ja, ja.
Also ist schon auf jeden Fall gut so.
Ja, aber sonst haben die kein wirkliches System. Also da lebt man nicht richtig. Das ist eigentlich so, ja, man ist weggesperrt.
Also eine Freistunde am Tag, 45 Minuten Aufschluss, wenn du keine Arbeit hast und Rest in der Zelle.
Ja, zum Beispiel, wenn du keinen Kollegen hast, wie sollst du alles in deinem Aufschluss schaffen? Also wie sollst du in 45 Minuten kochen, duschen und noch Freundin oder Freunde anrufen und da Familie? Wie soll das gehen? Also es ist fast unmöglich.
Und wie habt ihr das dann gemacht?
Ich habe immer entweder einer ist duschen gegangen, der andere hat gekocht, dann halt gewechselt und dann war man nach halbe Stunde ungefähr fertig mit dem Essen oder so 35 Minuten, dann immer noch 10 Minuten schnell zum Telio gerannt und telefoniert. Man hat natürlich stationsweise immer abgesprochen, wer jetzt was macht. Also es hat schon gut funktioniert, aber es hat keinen Sinn eigentlich. Also schon viel zu wenig Aufschluss sollte auch geändert werden auf jeden Fall, weil es fast unmenschlich eigentlich.
Ja. Wie viele Telios gibt es? Nur mal hier am Rande, Telios, das sind die Geräte, mit denen wir telefonieren können nach draußen. Und wie viele Telefongeräte gab es denn bei euch?
Gab es eins, ja. Eins für pro Person, sagen wir, pro Station sind 20 Leute.
Ja.
Jetzt kann man sich mal vorstellen, 20 Leute davon haben vielleicht 4 Beschränkung. Also Beschränkung heißt, sie dürfen nicht telefonieren, ohne dass das abgehört wird von einem Sozialarbeiter oder einem Beamten. Und deswegen sind dann, sagen wir mal, 15 Leute, die telefonieren wollen, in 45 Minuten. Ja, das ist unmöglich. Also da gab es auch oft Streitereien. Also gab es schon Schlägereien, einfach nur, weil einer nicht telefonieren konnte und dann hat er den anderen geschlagen. Das war wirklich, also ich habe mich sehr, sehr, ich dachte, wenn das der Rest jetzt für meine Haftzeit ist, dann...
Sehr schwierige Zeit auf jeden Fall. Ja, also gibt es da gar nicht so viel zu erzählen, ne, Haus 9. Scheiße
und ja, die Zellen sind auch kleiner, glaube ich, als bei uns jetzt. Ah, und was sehr geil ist, die Toiletten, es gibt keine abgetrennte, also kein abgetrenntes Zimmer, wie wir es in den Strafverzellen haben.
Oder Trennwand.
Ja, da gibt es einfach nur einen Vorhang. Und manche Leute hatten keinen Vorhang. Also die Toilette steht einfach mitten in der Zelle und da gab es keinen Vorhang und die Beamten kommen ja rein. Keine Ahnung, die kommen einfach 17 Uhr rein und du bist gerade auf Toilette. Ja. Und dann gab es ja auch Frauen, die da arbeiten, die schließen die auf und du sitzt da auf dem Klo. Das ist so unangenehm.
Das ist unangenehm, ja. Kann ich mir vorstellen.
Na, sonst. Also das ist das Schlimmste eigentlich dort. Aber am Fenster war halt immer lustig. Die Fenster sind so 2 Meter in der Höhe. Also man muss sich wirklich hochziehen am Gitter, um da raufzukommen.
Oder einen Stuhl nehmen.
Ja, oder einen Stuhl nehmen, genau. Und dann immer die Füße aus dem Fenster rausbaumeln und so sitzen man dann manchmal von 18 Uhr bis 4 Uhr morgens am Fenster und quatscht. Das kann man sich draußen gar nicht vorstellen, glaube ich, dieses Fenster quatschen. Das ist so wie wir früher draußen rausgegangen sind mit Freunden, stehen wir jetzt an einem Fenster und unterhalten uns.
Ja.
Völlig
ja.
komisch.
Das ist auf jeden Fall sehr komisch, vor allem wenn du Gespräche hast mit Leuten, die du einen Monat lang gar nicht siehst.
Ja, genau.
Sondern dann siehst du die und denkst, ja, du bist
es. Ja, offiziell, ja, genau so.
Ja, so ist es manchmal.
Ja, ja.
Dankeschön, Ju, dass du uns vom Haus 9 berichtet hast. Mimo.
Ja.
In welchem Haus bist du?
Also ich bin zurzeit im Haus 1. Es ist eine Mischung von Urhaft und Strafer. Es gibt unser Haus besteht aus 4 Stationen. Eine Urhaftstation, was auch irgendwie keinen Sinn macht, weil die ganze Zeit getrennt wird und dadurch wir meistens weniger Aufschluss oder weniger Sport haben, weil die Urhaftstation nicht mit den Strafern zusammen sein darf. Ansonsten gibt es 3 Straferstationen. Eine Station ist für die Leute, die sich besonders gut benehmen können. Bei uns ist ja auch wie in den meisten Häusern mit Stufenkonzept, gelb, grün und rot. Rot ist die niedrigste Stufe, dann kommt gelb und dann grün. Jede Stufe braucht 2 Monate, damit man hochsteigen kann sozusagen, ohne Meldungen mit negativen UKs. Ja, dann, ich bin zurzeit in Station 4, das ist die positive Station, sage ich mal, die Jungs, die sich benehmen. Ja. Wir sind zwar nur 7 Leute, 2 sind jeden Tag draußen, sind Ausgänger. Ja, an sich, die Station ist ganz entspannt. Die Probleme mit den Telio und Zeit haben wir zum Glück nicht. Wir haben mindestens pro Tag 2 Stunden, mindestens, wenn wenig Beamte da sind, normalerweise sogar bis zu 4 Stunden. Also wir haben Zugriff auf einen PlayStation. Wenn Beamte mit uns runtergehen, können wir PlayStation spielen. Gibt's auch einen Fitnessraum. Also ist auf jeden Fall entspannt, sehr entspannt. Ja, ansonsten 15 Uhr ist wie in jedem Haus Essen, aber bei uns wird das nicht verteilt, sondern wir gehen selber runter, um Essen zu holen. Ansonsten, wir haben pro Woche 2-mal Sport, was eigentlich bei jedem Haus so ist.
Mindestens 2-mal auf jeden Fall. Du hast gerade angefangen, über Stufen zu reden. Stufe grün, Stufe gelb, Stufe rot. Kannst du mir mal erklären, wo du ankommst, wenn du ins Haus kommst, auf welche Stufe du bist und was du machen musst, um eine Stufe höher zu kommen?
Also jeder kommt am Anfang mit Stufe Rot ins Haus und eigentlich muss man nicht viel machen, man muss sich nur benehmen, also kein Konsum von Drogen und keine Schlägereien, dann kommt man eigentlich nach 2 Monaten immer hoch. Wenn man sich besonders gut benimmt, kann man sogar Antrag machen, dass man nach 6 Wochen schon hochkommt, also eine Stufe höher kommt. Ja, dann die Station 4 war eigentlich nur so, dass die Leute, die also ab Stufe Grün dahin können. Aber jetzt haben wir eine neue Regel bekommen, weil zu wenige da oben sind, dass man schon ab Gelb, wenn die Beamte damit einverstanden sind, hochkommen kann und da also in Station 4 weiter zu Grün gehen kann. Ja, ansonsten ist immer 2 Monate, wenn man sich halt gut benehmen kann und die Beamte zustimmen, kann man schon nach 6 Wochen mit Antrag, also nachdem man einen Vormelder geschrieben hat, hoch.
Okay, das ist gut. Und die Stufen werden stationsweise getrennt?
Nur grün eigentlich. Also nur die höchste Stufe wird getrennt. Wir haben die Station 4, wo wir auch mehr Möglichkeiten haben und mehr Aufschlusszeit auch. Sozusagen, wir wollen damit die Leute dazu anstreben, dass sie sich benehmen und dadurch mehr Freiheiten bekommen, sage ich mal. Ja, ansonsten gibt's Station 2 und 1. Die sind gemischt, also gibt's gelb und rot. Ja, und dann Urhaft gibt's auch Stufen zwar, aber da kann man gar nicht bis grün hin, weil ist ja Urhaft. Da kann man auch bis gelb, dann hat man 1 Stunde länger als die in Stufe rot haben.
Und du hast auch vorhin erwähnt, dass ihr selber euer Essen holen geht. Wie macht ihr das dann und wann passiert das?
Also 15 Uhr werden wir meistens aufgemacht. Dann gehen wir runter, da gibt es eine kleine Kantine. Wir müssen unsere Schüssel mitnehmen, Schüssel und Brotbox. Dann bekommen wir Kaltkost und warmes Essen. Nur einmal am Tag immer. Ja, so ist immer dasselbe. Also ändert sich eigentlich daran nichts.
Und wie läuft es mit Kaltkost? Was ist es dann?
Also man bekommt Toastbrot, vielleicht Salami, Käse und ab und zu auch Obst. Und sonntags gibt es noch einen kleinen süßen Snack.
Okay, und da geben die dir dann um 15 Uhr das Essen für den ganzen Tag?
Ja, genau, für den ganzen Tag. Und also wie Ju schon meinte, kann man auch kochen. Und das, was man kocht, der kommt halt von Einkauf, nicht von denen.
Und wie ist das Anstaltsessen hier so, die Anstaltsverpflegung?
4 Tage von 7 Tagen ist eigentlich Kartoffel.
Ja.
Ich schwöre.
Aber ansonsten, also, na, man gewöhnt sich dran.
Kartoffeln, die nicht durch sind.
Ja, genau. Manchmal ist noch gar nicht richtig gekocht.
Okay. Okay, aber kann man es essen oder sagt ihr, es ist Katastrophe?
Eigentlich Katastrophe, ja. Also ich koche eigentlich fast jeden Tag selber.
Ich habe eine Frage, isst du das Essen?
Ich esse das Essen tatsächlich.
Ja, aber bei den Kartoffeln?
Ich achte auf die Kalorien. Ich denke immer an alles Kalorien. Ne?
Und wenn es gutes Essen gibt zum Beispiel, was lecker ist und was wirklich, was man eigentlich, was jeder mag, gibt es immer zu wenig.
Immer genau. Zu wenig.
Und dann kriegt man nur so 3 Bissen und man ist fertig. Aber wenn es schlechtes Essen gibt, wie Suppe, die liefern.
Was ist gutes Essen? Kannst du mir mal erklären?
Nudeln, Bolognese, sowas. Was jetzt am Sonntag dabei war, das Essen, Reis, Reis und...
Erbsensoße.
Erbsensoße genau. Plus das Hähnchen. Schmeckt halt gut, aber es war halt auch wieder zu wenig.
Ah, das, was man noch sagen kann, jede Haus hat dasselbe Essen.
Ja.
Also es gibt keinen Unterschied bei dem Essen.
Okay. Ja, Jungs, dann danke ich euch für eure Geschichten aus dem Haus 9 und Haus 1. So, der George ist jetzt auch ans Mikrofon gekommen.
Hallöchen.
Erstmal guten Tag, geht's dir gut?
mir geht's sehr gut. Sehr witzig hier.
Ich würde sagen, George, wenn du jetzt auch am Mic bist, dann kannst du gleich mal erklären, du bist in der SOTA?
Ja, ich bin in der SOTA. SOTA ist die Abkürzung für Sozialtherapie. Und das Haus ist für die Gewaltstraftäter und für Sexualstraftäter, die dort dann eine Sozialtherapie machen. Man kennt das Konzept gibt's in vielen Anstalten. Und meistens heißt das Konzept eigentlich auch, dass man dort den sozialen Umgang mit anderen Menschen, in dem Fall Insassen, lernt. Und dazu gehört halt auch, dass man im Vergleich zu anderen Häusern sehr viel offen ist und dass man da so auch konfrontiert wird mit anderen Insassen. Und ja, ihr lacht, weil es halt in der SOTA, in der JSA nicht der Fall ist.
Ja. Also wir sind alle drei in der SOTA.
Wir sind alle drei in der SOTA hier.
Wie ist das denn mit dem Ausschluss, George? Erzähl doch mal.
Normalerweise sollte es so sein, dass man tagsüber permanent offen ist. Also man kommt von der Arbeit, man ist offen, man holt sich sein Mittagessen, man ist offen, man kann gemeinsam essen. In unserem Haus kann es halt nicht gemacht werden, weil es mit dem Argument, es gibt zu wenig Beamte und die Aufsicht kann nicht eingehalten werden. Dazu muss man sagen, im Erwachsenenvollzug ist es so, wenn da in der SOTA jemand Mist baut, dann fliegt er halt raus.
Genau.
Das können wir im Jugendvollzug, aber kann das nicht gemacht werden, weil sonst wahrscheinlich noch 3-4 Leute in dem Haus wären und der Rest wäre weg. deswegen muss man da schon irgendwie einen Kompromiss finden, was die Insassen auch verstehen. Aber mittlerweile ist es so, dass wir in der Anstalt fast das Haus sind mit dem wenigsten Aufschluss. Also wenn wir Glück haben, dann haben wir mal eine Woche, wo wir wirklich jeden Tag 1,5 Stunden Aufschluss haben.
Ja.
Oder wenn alles gut läuft, 2 Stunden, weil sich die Station abwechseln mit dem Aufschluss. Und wo ich gekommen war, da war es tatsächlich noch nicht so schlimm. Da gab es noch das Wort Vollaufschluss, kannte man noch. Das bedeutet, dass alle Stationen gleichzeitig offen sind und dafür brauchen wir halt 5 Beamte, ja. Weil einer dann unten in der OZ, das ist die Unterzentrale vom Haus, das gibt es eigentlich in jedem Haus, wo so der Chef vom Haus sitzt und so ein bisschen alles koordiniert. Und dann braucht man halt pro Station einen Beamten, der da die Aufsicht machen kann. Und da das halt nicht gewährleistet werden kann, haben halt immer nur 2 Stationen gleichzeitig Aufschluss. Eigentlich sollte es in der SOTA auch sehr viele Freizeitangebote geben, wie einen Sportraum, wie andere Ablenkungsmöglichkeiten, die man da irgendwie nutzen kann. Gibt es bei uns tatsächlich auch nicht. Ein Sportraum ist zwar irgendwie, so wie ich es mitbekommen habe, gerade in Planung.
Ja, aber der kann ja nicht genutzt werden, weil zu wenige Beamte da sind. Und deswegen können wir nicht runtergehen.
Gibt es da nicht die Möglichkeit, alleine in den Fitnessraum zu gehen und zu sagen, okay, nach einer Stunde melden wir uns dann wieder in der Unterzentrale und sind fertig, dann kann die nächste Gruppe rein?
Würde wahrscheinlich gehen, aber erstmal gibt es jetzt noch gerade keinen Fitnessraum. Und wenn es dann einen Fitnessraum geben würde, würden wahrscheinlich die Beamten sagen, dass sie das nicht beaufsichtigen können. Und wenn am Wochenende, wenn man da einen Wechselaufschluss haben will oder einen Vollaufschluss haben will und dann keiner in der Unterzentrale sitzt, dann ist sowieso, geht gar nichts.
Okay, das ist ja die Sozialtherapie. Kannst du mir mal erklären, wie läuft da die Therapie ab? Was muss jeder dieselbe Therapie machen? Was sind Punkte von der Therapie, weil du bist ja gerade mitten in der Therapie.
Also es läuft so ab, dass man erstmal, wir haben 4 Stationen, 3 Behandlungsstationen und 1 Zugangsstation. Und wenn man ins Haus kommt, kommt man erstmal auf die Station 4, das ist die Zugangsstation. Da ist man dann geplant, ist so 3 Monate. Mhm. Und dort wird halt geguckt, ob man dann wirklich geeignet ist. Da wird aufs Verhalten geachtet, wie man sich gibt mit den anderen Insassen, ja. Wie man so ist. Und wenn man da erfolgreich dann die 3 Monate durchgestanden hat, ohne sich die ohne sich 20 Meldungen zu kassieren oder aus dem Haus zu fliegen. Dann stehen die Chancen eigentlich ganz gut, dass man auf eine Behandlungswohngruppe kommt. Da lernt man dann auch seine Psychologin kennen. Auf Station 4 gibt es nur eine Sozialarbeiterin, die einem so ein bisschen bei den bürokratischen Dingen hilft, die man irgendwie im Vollzug bewältigen muss. Und da auf den Behandlungswohngruppen, da lernt man dann seine Psychologin kennen und da geht es dann halt los mit der Sozialtherapie. Und da wird immer so gesagt, mindestens 6 Monate, habe ich gehört, dauert die Sozialtherapie und kann aber halt Open-End sein, oder?
Open-End sein kann genau. Auch 2 Jahre sein, 3 Jahre.
Und man braucht, dass man überhaupt in die SOTA kommt, braucht man eine Mindeststrafe, glaube ich, von 18 Monaten.
Früher waren es 30 Monate, also ich bin jetzt schon fast 3,5 Jahre hier, also 2021 war es so. Aber kann sein, dass es jetzt 1,5 Jahre sind, weil wir haben einen im Haus, der hat 1,8 bekommen, 1,6 bekommen und der ist auch bei uns im Haus, dann wären genau 18 Monate, ja.
Auf jeden Fall, und die Therapie, wie läuft es dann ab? Musst du Straftataufarbeitung machen? Musst du über Familienverhältnisse reden?
Da gehört eigentlich alles mit hinzu. Das Hauptziel ist erstmal die Resozialisierung und dass man einfach nach der Haft ein ordentliches Leben führen kann. Und da fängt es halt an, dass man wirklich man pflückt sein Leben in ganz viele kleine Einzelteile und guckt wirklich auf jeden Teil im Leben. Guckt man genau hin, was wo Ursachen haben kann für das spätere Verhalten im Leben, weswegen man ja auch dann irgendwann hier ist. Es gibt dazu noch, gibt so gruppentherapeutische Angebote, wie die Deliktgruppe oder Fortis heißt, glaube ich, das andere Projekt, wo man dann in einer Gruppe Therapie macht, was auch teilweise verpflichtend ist. Ja, und nachdem man dann so ein bisschen über sein Leben gesprochen hat, geht es dann auch viel ums Urteil, um die Straftat selber, die man dann so ein bisschen auch für sich aufarbeitet, um damit auch selber klarzukommen irgendwann. Ich meine, sitzen ja Jungs, die krasse Dinge gesehen haben, die ja so schnell aus dem Kopf auch nicht rausgehen, damit irgendwie auch klarzukommen später im Leben. Wenn man 40, 50 Jahre alt ist, ist es schon sehr wichtig, sich damit auch so auseinanderzusetzen.
Eine Frage habe ich an dich, George. Denkst du, das bringt, also so wie die Therapie gemacht wird momentan, oder so, du erlebst es ja mit, denkst du, das bringt was? Oder könnte man sie verändern oder irgendwas besser machen an der Therapie?
Ich finde es immer schwierig, irgendwie was zu kritisieren, wo man nicht eine andere Lösung für hat. Aber leider ist es tatsächlich so, dass ich sage, so viele Jungs, die ich kennengelernt habe, die gehen hier rein und kommen wieder raus und denken nicht 1% anders. Und klar, offiziell sind sie austherapiert und haben ihre Therapie gemacht und wurden gelockert und alles schön. Aber man selber weiß ja, ey, der hat nicht wirklich irgendwie was kapiert, ob beabsichtigt oder nicht. Und da stellt man sich natürlich schon irgendwie immer die Frage, was bringt es wirklich? Ich meine, meine eigenen Fortschritte haben ja nichts damit zu tun, wie so die gesamte Situation ist. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, gibt es da noch ganz, ganz viel Potenzial nach oben.
Ja, aber es ist ja auch immer ganz schwierig, mit welchem Alter und was für Strafen die Leute gekommen sind.
Ja.
Also das ist, wenn jetzt ein 17-Jähriger in unser Haus hat ja schwere Gewaltstraftaten, und wenn einer mit 17 kommt und dann, keine Ahnung, 5, 6, 7, 8 Jahre sitzen muss, dann ist da auch natürlich ein bisschen die Frage, wie soll er draußen wieder klarkommen? Die Welt verändert sich ja draußen, weißt du? Und vielleicht liegt es auch daran, dass die Jungs dann sagen, okay, scheiß drauf, ich habe nichts anderes im Kopf, weil ich habe ja auch keine Perspektive, mir wird nichts geboten. Wer nimmt mich an, wenn ich mit einer schweren Gewaltstraftat die ganze Zeit im Knast saß, jetzt rauskomme und mein Leben in die richtige Bahn lenken will? Das ist ja immer ein schwieriges Thema auf jeden Fall.
Das beste Beispiel, was mir irgendwie einfällt, ist ein alter Arbeitskollege, den du auch kennst, der jetzt vor kurzem entlassen wurde. Ich mache die Ausbildung bei Kfz, mache ich jetzt gerade, und er hat auch seine Ausbildung gemacht. Noch nicht fertig, und der Plan war eigentlich, dass er die draußen weitermacht, aber ihm wurden solche Steine in den Weg gelegt mit so riesigen Schuldenbergen, wo man sich dann fragt, wie soll denn dieser Mensch, wenn er sowieso alles abdrücken muss, was er verdient, wie soll er denn da noch irgendwie einen geraden Weg finden? Und da sollte man sich nicht wundern, wenn dann eine Resozialisierung nicht hilft, wenn er unter der Brücke endet.
Vor allem, wenn du bedenkst, er hat ja seine Strafe bekommen, er ist ja ins Gefängnis gegangen. Und ich sag jetzt nichts, aber der Staat hat doch eigentlich kein Recht, Geld von ihm zu nehmen. Der Staat hätte ja wäre nicht minus gegangen, auch wenn er das, was er gemacht hat, ja. Der Staat hat ja dadurch kein Geld verloren.
Was man vielleicht dazu sagen muss, worüber welche Schulden wir reden, das sind Schulden. Er hat Drogen verkauft und ihm wurden auf die Mengen, die er verkauft hat, darauf wurden ihm Steuern berechnet.
Wie viel waren das?
500.000, 480.000.
Und das ist ja ein junger Mensch, der eigentlich, er hatte ja Bock auf seine Ausbildung auch, das war ja auch, man hat gemerkt, es war auch seine Leidenschaft, aber wenn er weiß, dass er rauskommt und jeden Cent abdrücken muss und kein Geld für sich selber hat, ist es klar, dass er wieder kriminell wird. Und dann wird in der SOTA aber gesagt, ja, wir haben ja unsere Therapie gemacht, der ist ja austherapiert.
Ja, das ist halt das schwierige Thema. Straftattherapie und dann noch, wie kommst du weiter im Leben? Wie kannst du irgendwie versuchen, Geld zu verdienen, ohne die ganze Zeit deine Schulden abzudrücken und 500.000 Euro mit normalem Arbeiten ich bitte euch, klappt.
Ja, das stimmt, ja.
Ja, das ist hart auf jeden Fall. Und deswegen sollten die Leute nicht immer urteilen. Immer vielleicht, alles hat einen Grund, weißt du, George, weißt du selber. Alles hat einen Grund und dann urteilen die Leute, ja, der kommt ja in den Knast und geht dann wieder raus, kommt wieder rein. Manchmal ist es so, manchmal hat man einfach keine Bestimmung.
Ja, ja, aber im Großen und Ganzen hat man immer irgendwie so ein bisschen die Hoffnung, dass das Haus, in dem man gerade ist, irgendwie vielleicht besser wird, dass sich vielleicht doch noch irgendwas ändert. Ich meine, wo ich gekommen bin in der Zeit, wisst ihr wahrscheinlich selber, war das Haus auf einem ganz anderen Level. Also es war wirklich, war so gut wie immer voll auf Schluss. Die Jungs waren auch alle vom, vielleicht gar nicht so das Alter, sondern einfach von der Reife auf einer ganz anderen Stufe. Und das ist halt besonders, wenn man eine lange Strafe hat, glaube ich, das, was man am krassesten immer so mitbeobachtet, diese Schwankungen, wie die unter den Insassen, wie das immer unterschiedliche Menschen sind. Und im Großen und Ganzen hat man eigentlich immer die Hoffnung, dass das vielleicht wieder in eine richtige Richtung geht. Und
auf ein gutes, hoffen wir mal. Also ich hoffe mal, dass sich das auf jeden Fall ändert, dass es ein bisschen besser wird, dass die Jungs vielleicht nicht mit ganz so hohen Schuldenbergen kommen und dann wieder arbeiten können, ohne dass denen Geld aus der Tasche gezogen wird. Ich danke dir, George, für die Vorstellung vom Haus 4.
Sehr gerne. Sehr gerne.
Ja, Jilo, erzähl mir doch mal, wo warst du, in welchem Haus, was kannst du darüber sagen?
Berichte ein bisschen über dem Haus 8, weil ich war da 1,5 Jahre, ich kenne das Haus gut, ich kenne die Konzepte. Ja, ich fange jetzt einfach mal an. Zuallererst, ich bin damals hier angekommen, in der Jugendstrafanstalt, wie du, auch im Ankunftshaus. Vielleicht erzählen wir darüber nochmal mehr. Dann wurde ich ins Haus 8 verlegt, weil ich war Selbststeller damals und als ich mich gestellt habe, hatte ich 1,9 Promille.
Was bedeutet Selbststeller?
Selbststeller, genau. Selbststeller ist, du kriegst deinen Termin, Gerichtsverfahren, kriegst deine Strafe und darfst die dann bis zum Haftantritt, also zum Tagesbeginn der Strafe draußen verbringen, bis die dir dann den Haftantritt schicken und dann kommst du dich selber stellen, sozusagen. Und ich habe das gemacht. Ich habe einen Selbststeller bekommen. Dann bin ich mich stellen gegangen, genau. Und als ich mich gestellt habe, hatte ich 1,9 Promille, weil ich vorher noch ein bisschen Party gemacht habe. Dann habe ich im Haus 7 mit der Sozialarbeiterin gequatscht und die hat gemeint, wenn die mich nicht ins Haus 8 schickt, verliert sie ihren Job.
Haben die gemerkt, dass du besoffen warst?
Ja, ich habe gepustet. Ich musste dann auch ins Krankenhaus, aber das ist eine andere Sache. Also zur Beobachtung, ne? Nur mal am Rande. Haus 8 ist halt der Drogenfachbereich und weil ich mit 1,9 Promille einigen positiven Urinkontrollen hier ankam, haben die mich ins Haus 8 verfrachtet. Genau, dann kam ich da an und es war nicht ganz anders als wie bei dir im Haus 9. Ich kam da an, hatte keinen Fernseher, ich kam in die Zelle. Ich kam aus einer Zelle mit dem Fernseher, kam dann in meine und dann hatte ich da kein Radio, keine Musikanlage, kein Fernseher. Ich gucke in die Zelle rein und das Fenster ist wirklich 2 Meter hoch. Also ich musste mich nicht nur auf den Stuhl stellen, ich musste mich auf den Tisch stellen. Da gucke ich mich um und dann denke ich mir, okay, das wird jetzt die nächste Zeit meines Lebens sein. Ja, um mal kurz irgendwo anzuknüpfen, ich erkläre mal jetzt ein bisschen das Stufensystem. Wenn du ankommst, bist du auf Stufe 0. Es gibt dort 4 Stufen, also bis zur Stufe 4. Stufe 0 hat jeder, der da neu ankommt. Und dann musst du eine negative UK abgeben, dann bist du automatisch Stufe 1. Wenn du eine positive UK, Urinkontrolle abgibst, dann hast du eine Woche UK-Einschluss. Plus du bist weiterhin Stufe 0, bis du eine negative UK abgibst. Dann kommst du bei einer negativen UK automatisch auf Stufe 1. Die Stufe Nuller, die, wenn die einen Fernseher haben, haben auf Stufe 0 keinen Fernseher. Die dürfen dann nur ihre Anlage und ihr Radio behalten. Während des Einschlusses wird da auch der Fernseher rausgenommen.
Wie lange ist der Fernseher weg?
Ja, bis du wieder Stufe 1 bist oder dein Einschluss vorbei ist. Wenn es ein ganz normaler Freizeiteinschluss ist, ein Tag, dann kriegst du den am nächsten Tag wieder. Genau, dann brauchst du 3 Wochen von Stufe 1, ab dem Tag, wo die UK genommen haben und die dann negativ sein sollte, ab dem Tag beginnen die 3 Wochen. Dann brauchst du bis zur Stufe 2. Stufe 2 brauchst du dann 2 Monate, wenn du clean bist. Dann kommst du auf die Stufe 3. Von der Stufe 3 auf der Stufe 4 brauchst du 4 Monate, dann bist du auf der Stufe 4. Und das ist dann auch die beste Stufe, bester Aufschluss. Stufe 0 hat 1 Stunde Aufschluss, Stufe 1 hat 2 Stunden Aufschluss, die Stufe 2 hat 3 Stunden Aufschluss, Stufe 3, 4 und Stufe 4 ist von 6.30 Uhr Lebenskontrolle, also um zu gucken, ob du noch lebst, frühmorgens bist du dann offen bis 20.30 Uhr. Am Wochenende gibt es für die Stufe 4er auch so einen Erweiterungsaufschluss, musst du beantragen, kannst aber jederzeit mit so einem Antrag machen. Und dann gibt es, wenn 2 Beamte im Nachtdienst sind, bis 0 Uhr und wenn 2 sehr gute, mit denen man sich gut versteht, 2 sehr gute Beamten da sind, dann lassen die dich auch die ganze Nacht offen. Ist ja dann egal, machen die Stationstür zu und fertig. Genau.
Das ist immer, dass ihr so viel Aufschluss da habt, ja?
Ja, Stufe 4 ist sowieso konstant offen, weil die sind ja, die haben sich bewährt. Die haben 7 Monate gebraucht, um sich zu bewähren ob die auch alleine offen bleiben können. Und dann ist es denen egal.
Und vor allem muss ja sehr schwer sein, denke ich mal. Da sind ja bestimmt auch Leute, die wirklich eine enorme Drogensucht haben.
Ja.
Also die wirklich abhängig sind, ja. Und da muss man sich erstmal, muss man ja erstmal schaffen, sieben Monate drogenfrei zu bleiben als wirklich Schwerstabhängiger. Dann hat man sich das ja auch irgendwo verdient, finde ich. Also das ist schon ein faires System, oder nicht?
Aber gab es da auch mal irgendwann die Argumentation ab und zu, ja, wir sind zu wenig Beamte, deswegen können wir das und das nicht machen?
Auf den anderen Stationen, okay, ich erkläre mal, Stufe 0 und 1 teilt sich eine Station, Stufe 2 ist eine Station für sich alleine und Stufe 3 und 4 teilen sich auch eine Station. Genau. Und die Stufe 4 hat immer ihr Aufschluss. Die Stufe 3 versuchen die auch immer zu ermöglichen. Die machen halt dann die anderen Stufen. Die versuchen eigentlich, wo ich da war, fand ich sehr gut, die haben versucht, jedem seine Zeit zu geben. Mal, wenn zwei Beamte da sind, dann gibt es natürlich weniger Aufschluss. Da muss auch, wie bei dir im Haus 4, auf jede Station besetzt sein eigentlich, um Aufschluss zu geben. Genau, und die haben es eigentlich immer sehr gut hinbekommen, so viel Aufschluss wie möglich zu machen. Und da gab es nicht die Probleme. Stufe 4 sowieso, die brauchen keine Aufsicht. Man kommt ja auch nicht sofort nach 7 Monaten Stufe 4, wenn du dich nur benimmst. Also du musst da wirklich, du musst ein Musterhäftling, Vorzeigehäftling sein, um auf die Stufe 4 zu kommen. Und du musst auch Anträge schreiben. Du musst Anträge schreiben und da die Gründe benennen, warum hast du es verdient, die Stufe 3 zu bekommen, oder warum hast du es verdient, die Stufe 4 zu bekommen. Was hat sich geändert?
Wer bearbeitet die Anträge? Also wer entscheidet das?
Die Teamsitzung. Die Sozialarbeiter und die Beamten von den gewissen Wohngruppen, die müssen halt jeder sein Okay dafür geben auf so einen Antrag, weißt du? Und wenn du dich nicht Top 1A benimmst, dann kann es auch mal sein, dass du eine Stufenverschiebung bekommst. Das heißt, du musst jetzt, ich habe heute eigentlich meine Stufe und werde hochgestuft, aber weil ich mich noch nicht so gut benommen habe, wird es halt verschoben. 2 Wochen, 4 Wochen, je nachdem, wie viel vorgefallen ist und wie die von dir denken, okay, der braucht jetzt noch 3 Wochen, um sich zu bewähren, um zu gucken, ob der es überhaupt verdient hat oder nicht. Also diese 7 Monate ziehen sich meistens länger, als eigentlich ist, ne? Ich war 1 Jahr 6 Monate im Haus 8 und ich habe es geschafft, für 1 Monat auf der Stufe 3 zu bleiben. Dann bin ich wieder abgestürzt. Tatsächlich hing viel mit Drogenkonsum ab. Ich habe dann eine Zeit lang aber gar nicht mehr konsumiert, weil ich wollte durchziehen. Und dann haben die ein Handy gefunden, was mich dann natürlich wieder nach unten befördert hat. Aber ich war ganz zufrieden auf meinen Positionen.
Können die einen auch, wenn man Stufe 4 ist, aber immer negative Urinkontrollen hat, können die einen trotzdem runterschicken wegen dem Benehmen?
Ja, die können dich auch runterstufen, weil du kein Stufe 4 Verhalten an den Tag legst, dann können die dich auch zurückstufen. Genau.
Bei einer Kleinigkeit auch schon, ja.
Stufe 4 ist ein Verhalten, da darf keine Kleinigkeit passieren.
Was wäre eine Kleinigkeit? Nimm mal ein Beispiel, kannst du ein Beispiel nennen? Also ab wann könnte ich runtergestuft werden?
Respektloses Verhalten gegenüber den Beamten oder den Insassen. Wenn du wiederholt mit Badelatschen die Station verlässt, das ist ein Grund für Einschluss tatsächlich sogar. Da musst du im Haus, du darfst nur auf der Station mit Badelatschen laufen, im Haus striktes Badelatschenverbot, du darfst nur Schuhe anhaben.
Das gibt es aber in vielen Häusern, tatsächlich sind wir die glücklichen Haus 4, dass wir überall mit Badelatschen gehen können, Freistundenhof, Essen holen, alles. Andere Häuser haben da krasse Regeln mit
Ja, das ist halt so, die wollen eine Nummer sicher gehen, ne?
Und dafür kann man runtergestuft werden.
Ich habe oft schon mitbekommen, Haus 4, wo die Leute sich fast gemault haben, weil sie mit Badelatschen die Treppe runtergelaufen sind.
Ich stolpe immer die Freistundentreppe hoch, weißt du, heute Morgen schon wieder, später als ich laufe immer mit dem Kaffee hoch und dann zack, lege ich mich
ja,
fast
hin. Ja, das ist halt eine reine Vorsichtsmaßnahme, Jungs, ne? Also wir müssen immer noch ein bisschen auf uns achten. Genau, auf jeden Fall gibt es dann auch im Haus 8 noch einen Fitnessraum, wie in der Sporthalle. In der Sporthalle, erkläre ich mal kurz, gibt es eine Hantelbank, ein Bankdrücken, gibt es verschiedene Hanteln, verschiedene Gewichte, dann gibt es da eine Seilzugmaschine, also da gibt es wirklich viel. Wenn du dich trainieren willst, dann schaffst du es hier im Knast auch. Und im Haus 8 gibt es auf jeden Fall auch einen Fitnessraum, den darfst du aber erst ab Stufe 3 benutzen. Und da brauchen wir keine Aufsicht, um den zu benutzen. Also das ist im Keller. Die Beamten bringen uns dann runter, wenn wir eine Gruppe von 4 Leuten sind. Die schließen uns dann da ein. Und wenn wir fertig sind mit unserem Training, regulär soll man so 1 bis maximal 2 Stunden, kommt drauf an, wie viele Leute noch trainieren wollen. Und dann gehen wir auf die Notrufanlage, sagen, wir sind fertig, dann werden wir abgeholt und wieder auf Station gebracht. Und dann wird die nächste Gruppe runtergebracht. Und das könnten wir rein theoretisch jeden Tag, wenn es genug Aufschluss gibt. Genau, da gibt es eine eigene Pforte für einen eigenen Besuch. Also Haus 8. Die Besuche laufen ja so ab, dass jedes Haus trifft sich hier vorne im großen Besuchersaal und dann werden da die Besuche vollzogen. In den meisten Häusern, also es gibt alle Häuser außer die U-Haft für Jugendliche, Haus 6, die haben an Besuchstagen Einschluss wegen der Sprecheraufsicht von dem jeweiligen Haus. Und im Haus 8 haben wir eine eigene Pforte. Da haben wir keinen Einschlussansprechertagen gehabt. Wir hatten halt nur bis 17 Uhr Aufschluss, egal welche Stufe du bist. Und die Stufe 4er, die werden dann noch um 18.30 Uhr wieder aufgemacht. Also die werden an Besucherstagen von 17 bis 18.30 Uhr mal kurz weggeschlossen.
Ich habe eine Frage und zwar zu dem Besuchsthema. In unseren Häusern, also in den normalen Häusern, was heißt normalen Häuser? Aus Ost 8 ist auch ein normales Haus, aber bei uns ist ja der Sprecher so aufgebaut, jedes Haus hat halt einen einem Tag Besuch und der Saal ist praktisch, da stehen, wie viele Tische stehen da? 8 Tische mit jeweils 4, 5 Stühlen und das ist ja ein großer Raum und da sitzen dann immer 2 Beamte, die aufpassen, dass keine Drogen mehr gehen und dass alles glatt abläuft, sagen wir so.
Genau.
Und in Haus 8, wie ist der Sprecher dort aufgebaut? Also was für, ist das auch ein Saal oder sind das...
Ich erkläre es dir mal, dazu wollte ich auch gerade kommen. Im Haus 8 ist ein eigener Pforte-Bereich. Da gibt es 4 Räume mit jeweils Besuch ohne Scheibe, ohne Trennscheibe. Und dann gibt es noch 2 extra Trennscheibe-Besucher. Das sind für die Stufe 0 und 1er. Die dürfen nur hinter Trennscheibe Besuch empfangen.
Also kein Körperkontakt?
Kein Körperkontakt. Grund weiß ich nicht. Wahrscheinlich um den Ansporn zu erwecken, dass du deine Stufe machst. Auf jeden Fall 2 Sprechertage in der Woche, also 2 Besuchstage in der Woche, dienstags und donnerstags jeweils. Und in der Woche darfst du jeden Tag Besuch machen, von 8.15 Uhr bis 10.15 Uhr. Dann aber nur hinter Trennscheibe, weil keine Beamten den Sprecher kontrollieren können. Genau, wenn du dann Sprecher ohne Scheibe hast, dann hat jede Familie für sich oder jeder Besuch hat für sich seinen eigenen Raum, auch mit 1, 2 Tischen, genug Stühle für alle. 3 Personen dürfen maximal kommen zu jedem Besuch und dann habt ihr alle euer Raum. Habt ihr alle eure Privatsphäre, müsst da nicht wie bei hier vorne in dem Besuchsraum
zusammensitzen.
Ja. Genau. Da habt ihr natürlich eure Privatsphäre und ab und zu läuft mal so alle 20 bis 30 Minuten läuft mal ein Beamter vorbei.
Wird das missbraucht?
Ja, guck kurz in die Räume auf jeden Fall, ob alles glatt läuft, weil da wird natürlich viel missbraucht. Da gibt es viel Privatsphäre, da sind auch Jungs, die sitzen jahrelang und die haben, das ist der einzigste private Kontakt mit deren Frauen, natürlich nutzen die das auch aus. Und Drogenfachbereich sagt ja, viele Drogensüchtige, da gehen auch viele Drogen.
Ist eigentlich schon krass, dass das ausgerechnet im Drogenfachbereich so geregelt ist, dass man alleine mit seinem Sprecher machen kann ja. Und die nur alle halbe Stunde vorbeilaufen.
Vielleicht haben die es extra so gemacht, damit wir an unsere Sachen kommen. Ne? Nein, ja, aber das ist halt, ist gut, der Besuch an sich. Du kannst auch in den Drogenfachbereich verlegt werden, wenn du zu viel in anderen Häusern gibst und die ganze Zeit positiv bist. Ja, kann jeder hinkommen. Also wenn ihr ins Haus 8 wollt, konsumiert einfach schön viel und dann geht's los. Gut, ich würde auch sagen, das ist ein schöner Abschluss. Ich danke euch alle, dass ihr da wart. Danke Ju, danke George und danke Mimo. Wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge.
Bis dann.
Danke.
Ciao.
Ciao.
Frisch aus der Therapie, denkt an ne Neustart. Fragt sich nur, wie da ich das bisherige bereut hab. Woher krieg ich Geld? Ohne den Handel. Ziele gleich verfehlt und kein Sinneswandel. Greif zu dem Messer, auf der Jagd nach Para. Das macht es nicht besser, jetzt schnappt mich der Fahnder. Dann ist der Stichtag, ab in die 8. Los vor den Richter, dann in die Haft. Er sagt, du bist hier, erstmal nicht rauskommen. Ich frag, und wann werd ich endlich wieder nach Haus kommen? Ich guck in den Spiegel, hab's ja sehr weit gebracht. Bin juckt, sie Urlaub 2,8 Jahre. Muss ich hier bleiben? Die Klage vor Gericht lässt meine Mutter weinen. Tut mir leid, hatte die falschen Ideale. Zu viel Zeit verschwendet, zu viel kalte Tage.
Sie sagen immer wieder, ich sei ein Niemand. Und dass ich dieses Leid hier leider verdient hab. Schau mir in die Augen, siehst du den Menschen? Ich kann dir nicht glauben, du siehst nur die Hälfte. Sie sagen immer wieder, ich sei ein Niemand. Und dass ich dieses Leid hier leider verdient hab. Schau mir in die Augen, siehst du den Menschen? Ich kann dir nicht glauben, du siehst nur die Hälfte.
Sie ist so komplex, unsere Identität. So komplex, dass man sie nicht versteht. Man kann Täter sein und gleichzeitig Opfer. Ein Vollidiot, obwohl man eigentlich was im Kopf hat. Vielleicht bist du Vater und außerdem auch Sohn. Manchmal bestraft und manchmal belohnt. Weder nur gut noch ausschließlich schlecht. Du bist tapfer und das tut doch auch die Angst. Ist echt ungerecht und dabei unbeschreiblich fair. Unbestechlich, korrupt, doch wir sind weitaus mehr. Laut und leise, oft zu Hause, noch auf Reise. Hart und auch weich, bettelarm und dabei reich. Es gibt nicht nur eine Geschichte, eine Frage der Sicht, ich bin keiner verpflichtet. Ich greif nach dem Stift und schreibe Gedichte. Ich bleib immer ich, auch ohne Freispruch vom Richter.
Sie sagen immer wieder, ich sei ein Niemand. Und dass ich dieses Leid hier leider verdient hab. Schau mir in die Augen, siehst du den Menschen? Menschen, ich kann dir nicht glauben, du siehst nur die Hälfte. Sie sagen immer wieder, ich sei niemand und dass ich dieses Leid hier leider verdient hab. Schau mir in die Augen, siehst du den Menschen, ich kann dir nicht glauben, du siehst nur die Hälfte. Nur die Hälfte, nur die Hälfte. Du siehst nur die Hälfte, nur die Hälfte.
So, vielen Dank an die Herrschaften für den Track der Woche. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß damit. Wir bedanken uns bei podcaster.de, Zoom Deutschland, Thomann, Just Music, GIK, Acoustics, Resonus, Baby Audio, National Hoodlum, Tegeler Audio und natürlich bei unseren Förderern der Senatsverwaltung für Justiz und dem Träger No Boundaries e.V. Vielen Dank.
Mal wieder, ich sei niemand und dass ich dieses Leid hier leider verdient hab. Schau mir in die Augen, siehst du den Menschen, ich kann dir nicht glauben, du siehst nur die Hälfte. Sie sagen immer wieder, ich sei niemand und dass ich dieses Leid hier leider verdient hab. Schau mir in die Augen, siehst du den Menschen, ich kann dir nicht glauben, du siehst nur die Hälfte.